Guten Tag, mein Lieber.
Guten Tag. Gestern war Keiren noch krank, heute raucht er wieder. Gott sei Dank.
Ja, sehr schön. Das hast du sehr schön erkannt. Ich hatte tatsächlich wirklich, also habe ich ja immer noch ein bisschen Schwierigkeiten und Magen- und Darmschwierigkeiten. Ich weiß nicht, woher es kam. Es gab drei Dinge, wo es hätte herkommen können, nämlich A, meine Saftkur, die ich gemacht habe.
Wahrscheinlich.
Dann, also um vielleicht, guck mal, das steigen wir gleich heftig ein. Berichte ich doch mal von meiner Saftkur. Also ich habe eine Saftkur gemacht.
Aber hast du schon auf Aufnahme gedrückt?
Ja, habe ich.
Das ist gut, Schwitz.
Also ich habe eine Saftkur gemacht im Urlaub und diese Kur waren tatsächlich nur Säfte, irgendwie zig Flaschen verteilt über einen Tag, drei Tage. Der erste Tag war die Hölle, weil ich wirklich Hunger hatte. Der zweite war super. Beim dritten habe ich gedacht, es wäre erst der zweite Tag, also hätte es länger dauern können wegen mir und glaube ich auch müssen, weil ich eigentlich keinen Effekt gehabt habe. Ich bin dann am vierten Tag, also wo die Kur zu Ende war, nach Wacken gefahren, wo natürlich ganz furchtbar viele Leute zusammenkommen. So, und am fünften Tag hatte ich dann der werte Zuhörer möge mir verzeihen, die Scheißerei. Und du weißt dann eben nicht, was war es jetzt? War es jetzt Wacken, der Saft? Oder war es was Falsches gegessen? Denn meine Frau hat eine in der Gefriertruhe aufbewahrte Ente aufgetaut und gebraten. Die war aber super lecker, aber auch das hätte es gewesen sein können.
Die Ente scheidet aus, weil die war ja, wie du weißt, gebraten. Und die war ja nicht halb rosa. Insofern würde ich die Ente jetzt, deine Frau und die Ente sind raus, sagen wir so. Ja. Dann noch Wacken. Ja, das stimmt. Feucht und ein bisschen warm, wenn es nicht so kalt war, könnte ein gutes Klima. Und viele Menschen, die zusammen sind und unter schlechten Bedingungen zusammenleben. Matsch und so, das ist ja, da ist ja ganz schnell, weiß man ja aus der Geschichte, ganz schnell gibt es da furchtbare Krankheiten. Kann sein.
Ja, ansonsten war aber Wacken ganz toll.
Erzähl doch mal, was du da gemacht hast. Du warst ja nicht da, um die Pommesgabel nach oben zu halten und Rock'n'Roll zu hören, richtig?
Nein, es gibt in Wacken mehrere Bühnen. Und natürlich, da gibt es einmal die ganz Großen und so. Und dann gibt es aber noch so eine Art Marktplatz. Und da ist auch eine Bühne. Da findet von Maschine, das ist Künstler aus Kiel, der macht da seit Jahren Maschines Late Night. Das ist ganz lustig, da hat er einen Kleinwüchsigen, der sitzt am Jägermeisterautomaten. Und wenn Maschine mit der Glocke läutet, dann verteilt er kleine Drinks. Und es wird über alles gelacht und man ist politisch natürlich unkorrekt. Der führt dann auch Interviews auf dieser Bühne mit den großen Stars, die da sind. Die kommen dann manchmal zu ihm, an ihm vorbei und moderiert so ein bisschen das Geschehen, was so in diesen Tagen bei Wacken passiert. Und auf dieser Bühne finden eben auch andere Dinge statt, wenn die Late Night da nicht ist. Und unter anderem hat man mich gebeten, da meine Show zu machen. Und du musst dir vorstellen, Wacken ist tatsächlich ein großer Hort der Liebe. Das ist wirklich so, ich frage mich auch immer wenn ich da wegfahre, das ist ja jetzt das dritte Mal gewesen, dass ich da gewesen bin, immer wenn ich da wegfahre, dann denke ich, das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Und immer wenn ich da wieder hinfahre, dann denke ich, ja, wie soll ich sagen, also ich bin dann nervös und komme da dahin und versuche mich zu erinnern, wie freundlich und nett und gut organisiert alles war. Und dann denke ich, es geht heute bestimmt, ich bin ja so ein Pessimist, das geht bestimmt heute wieder schief. Und es ist tatsächlich immer da, wenn ich da bin und ich sage guten Tag, werde ich abgeholt von mega kompetenten Leuten, vom Einweiser zu allen Ordnern, die auch Kilometer weg noch vom Ort schon durchwinken und so. Die sagen wirklich, hallo, als wenn die dich persönlich kennen, fahr mal hier links und rechts und dann musst du da hin und dann musst du dich da beim VIP anmelden und dann kommst du da rein und dann sage ich, ich bin Kay Ray, also die kleinste Leuchte, die bei Wacken auftritt und dann sage ich, ich bin Kay Ray. Ja, auf dich haben wir schon gewartet. Guck mal, hier habe ich das komplette Paket für dich. Abendessen ist drin, Catering, du kannst ins VIP-Zelt, du hast eine eigene Garderobe und unten wartet schon dein Shuttle. Hakim, der kennt dich ja noch vom letzten Jahr, der fährt dich dann zur Bühne, da könnt ihr Soundcheck machen. Und es ist wirklich, es ist grenzenlose Liebe auf diesem ganzen Platz, ganz Wacken, schert sich ein Dreck um Diskussionen. Alle wollen irgendwie Spaß haben und alle sind locker und lustig. Und als ich dann da aufgetreten bin, was ich da halt eben dann auch mache im Zuge, also jetzt tritt eben Kay Ray für sie auf, das war um 18 Uhr, da war ich ein bisschen nervös. Ich hatte Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door und Metallica Nothing Else Matters und Stevie Nicks, Edge of 17, diese Lieder hatte ich einstudiert. Die habe ich alle schon mal im Repertoire, aber ich bin ganz ehrlich, die sind nicht so, die sitzen nicht so sicher. So, und dann bin ich auf die Bühne und das möchte ich mal jungen Künstlern unter unseren Zuhörern vielleicht mitgeben. Ich war feige. Ich habe dann gemerkt, ich habe dann gesagt, also ich komme ja aus dem Comedy-Bereich und jetzt, ich singe euch mal ein Lied, das passt hier gar nicht her. Und dann habe ich ABBA gesungen. Also dieses Lied von ABBA, I Still Have Faith in You. Und dann sind die so bei abgegangen. Dann habe ich ruckzuck alle meine neuen Lieder, die ich da singen wollte, über Bord geschmissen und gedacht, ich singe lieber das, was ich kann. Und habe diese schönen Rocktitel alle nicht gemacht, weil ich zu feige war. Und wer zu feige ist, der kriegt auch keine Belohnung. Also ich habe einen tollen Applaus gekriegt und die Leute waren alle super und es war ein toller Abend. Und selbst Yvonne, mit der ich heute noch gesprochen habe, hat gesagt, okay, du zermarterst dich da. Du hast einen super Abend gehabt und du hast hier, der Platz war total voll. Alle waren auf deiner Seite. Das war ein legendärer Abend in Wacken. Besser hätte es nicht sein können. Aber trotzdem bleibt bei mir dieses Gefühl, scheiße, ich habe diese neuen Lieder nicht gesungen. Denn ein Mitarbeiter hat zu mir gesagt, ach, hätte sie die mal gesungen, die Leute hätten dich geliebt. Wenn du Nothing Else Matters gesungen hättest oder Knocking on Heaven's Door, die Leute hätten das geliebt. Und ich habe dann gedacht, gut, die Leute haben mich so auch geliebt, aber und die wissen das ja auch nicht, dass ich das hätte machen können. Aber ich ärgere mich darüber, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich finde, das ist ein bisschen feige gewesen.
Ja, auf der anderen Seite muss ich dir sagen, wenn ich jetzt dein Manager wäre, wenn ich dein künstlerischer Leiter wäre, da hätte ich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dass du jetzt irgendwelche Rockschnulzen da abtrellerst. Ja, warum? Warum solltest du das tun? Du bist ja du und deswegen machst du dein Programm und die werden gefälligst dein Programm fressen. Und die in Wacken sind so dermaßen dankbar, gut gelaunt, voll der Liebe und offen, ja, offen, dass die, da wird Diversity im wahrsten Sinne des Wortes auch musikalisch großgeschrieben, dass die das natürlich selbstverständlich toll finden werden. Und wenn du dann am Ende, also wenn ich der künstlerische Leiter wäre, der ich ja nicht bin, aber da hätte ich gesagt, pass auf, und am Ende, als zweite Zugabe, hätte ich gesagt, okay, komm, Freunde, nur für euch, ich habe es einstudiert, ich weiß nicht richtig, ob ich es auf die Reihe krieg, Metallica.
Ja.
Dann wäre das, dann hättest du sozusagen dich selber gar nicht angebietert oder verkauft oder sowas alles. Du hättest dein Ding durchgezogen, hättest aber trotzdem für deine Kleinigkeit mitgebracht, sozusagen.
Ja, naja, ist jetzt
aber,
gelaufen.
Aber ganz ehrlich, es ist doch, wie ist es denn? Die Wahrheit ist, du warst im Urlaub, das muss ich dem Zuhörer auch nochmal sagen, du siehst ja blendend aus. Deine Haare hat man noch nie in diese. Das letzte Mal, als ich meine Haare so getragen habe, hatte George Michael seine Haare auch so und das war irgendwann in den 80er Jahren. Du bist ein richtiger Popper, das ist toll, mit einem Seitenscheitel. Die Haare sind so zwischen weiß und unten schwarz, also du bist kunstvoll, wie damals, wer da war, Mitch Ure, glaube ich, oder so, hatte das früher so. Herr, also wirklich, du siehst so erholt aus und so gut, da hättest du auch auftreten können in Wacken, ohne was zu sagen, die Leute hätten applaudiert.
Oh, wow, das war lieb. Also, weißt du was, nicht nur, dass du mir jetzt so ein tolles Kompliment machst, dass ich so gut aussehe, es hat natürlich auch seinen Grund. Ich habe nämlich ganz nebenbei nicht nur eine Saftkur gemacht, sondern ich habe mit Beginn meines Urlaubs mir vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken, null Alkohol und auch keine süßen Getränke, also nur quasi nur Wasser.
Ja.
Und das habe ich einen Tag im Urlaub, habe ich das unterbrochen, nämlich als meine Mutter zum Grillen auf den Campingplatz kam. Die hatte dann meine Nachbarin mit, unsere frühere Nachbarin, und die hat eine Flasche Wodka mitgebracht. Und ich bin dann, ich habe die dann zum Wagen gebracht, als sie nach Hause gefahren sind, und habe dann mit meinen bösen Geistern gekämpft. Und der Geist, das hast du dir jetzt verdient, dieser dämliche Geist, das ist echt ein doofer Geist, der hat dann gewonnen. Und dann habe ich mir da drei doppelte Wodka reingepfiffen und habe mich ins Bett gelegt. Und ich war total depressiv und genervt am nächsten Tag, dass ich das unterbrochen habe. Aber es war mir eine so dermaßen heftige Lehre, dass ich gedacht habe, nein, ich fasse das Zeug jetzt einfach alles erstmal nicht mehr an und bin dann nach Wacken gefahren. Und in Wacken ist das wirklich eine Herausforderung, weil in Wacken ist Alkohol einfach zu Hause. Da trinken die alle Bier und ich bin auch ganz ehrlich, das ist auch nicht unbedingt erträglich. Also es ist da ein ziemlicher Lautstärkepegel und ich glaube auch ein ziemlicher Alkoholpegel. Das muss man einfach sagen, das ist da. Und ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. In dieser Late Night flogen dann diese Jägermeister da. Aber auch das habe ich geschafft. Und darüber bin ich natürlich jetzt ganz stolz. Weil ich es selber auch.
Man sieht's. Sensationell. Und das Tolle ist das ist ja wie eine Vorlage. Ich habe ja im Urlaub, ja, Ich trinke ja auch sonst praktisch keinen Alkohol. Insofern habe ich das im Urlaub auch nicht gemacht. Aber ich habe eine neue Diät erfunden. Also man muss davor sagen, oder andersrum, ich erzähle jetzt meine Diät und dann fragst du mich, ja, hier im Podcast ganz erstaunt, und wie hat es, also du musst es auch so sagen, ne? Und wie hat es funktioniert? So, das musst du so machen. Ich erzähle erstmal meine Diät. Meine Diät geht wie folgt, die habe ich neu erfunden. Und zwar ist es die Croissant Tradition Camembert Ziegenrolle hausgemachte Marmelade und einmal die Woche Gambas-Diät. Das heißt, es geht wie folgt. Du gehst morgens in die Bäckerei und holst erstmal ein schönes Croissant und ein schönes Tradition. Tradition ist das etwas geschmackvollere, leicht sauerteiglich schmeckende Baguette. So, dann holst du dir das. Dazu gibt es gibt in Frankreich, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es Camembert. Der schmeckt so anders und so lecker und so frisch und leicht säuerlich und ist innen drin so etwas krümelig und außen etwas cremig. Der schmeckt so lecker und der kostet 3 Euro oder so, ein Riesenwagenrad davon, herrlich. Dann gibt es die Ziegenrolle, schmeckt völlig anders als bei uns. Die tust du dir dann auf dieses Tradition-Brot drauf und als Krönung dazu, wichtig, ganz viel Margarine oder Butter unten drunter machen. Vorsichtig, keine Salzbutter, sondern normale Butter oder eben Margarine. Und dann auf den Käse obendrauf diese schöne, von Bauern handgefertigte Kirschmarmelade mit 64% Zucker drin, steht nämlich drauf. So, und das haust du dir rein und einmal die Woche gehst du dann zu einem Laden, der heißt La Gamguette. Und da gibt es Gambas satt und Pommes und sonst gibt es da gar nichts. Und da bestellst du 750 Gramm Gambas, das ist ein Riesenteller, in einer leckeren Soße und dann isst du die ein bisschen mit den Pommes, packst noch die Pommes in die Soße und fertig. Und das ist wirklich die tollste Diät, die ich jemals gemacht habe. Und ich habe diese Diät erfunden und ich denke, ich habe es auch verdient, jetzt damit berühmt und reich zu werden.
Und wie hat die denn jetzt funktioniert?
Nee, die hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe 5 Kilo zugenommen, die hat gar nicht funktioniert. Aber, und jetzt kommt's, ich will trotzdem reich und berühmt werden, weil... Du siehst ja an Herrn Lauterbach und an hier der wie heißt die Außenministerin Baerbock und diese ganzen Vögel, die leisten ja auch alle nichts, erzählen unglaublichen Unfug, versagen am laufenden Band und kriegen trotzdem viel Geld. Und jetzt verlange ich, und das sage ich, da bin ich vielleicht eine Minderheit hier, ich verlange jetzt auch, dass ich reich gemacht werde, dass alle für mich bezahlen, dass alle mich feiern, auch wenn ich jetzt mal bei dieser Diät versagt habe. Ich finde, ich habe das verdient.
Ja, das finde ich auch. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ganz furchtbar viele Leute hier in diesem Land ja auch Sachen sagen, die nicht hand- und stichfest sind und trotzdem sich fettfressen dabei. Ne? Also mir ist gestern Abend etwas aufgefallen, das passt zu dem Thema. Ich hatte gestern Abend die Erkenntnis meines Lebens. Es sind 200.000 Leute mitgelaufen beim CSD in Hamburg. Das Thema ist, 250.000 sogar, das Thema ist gewesen, Selbstbestimmung jetzt. Und ich habe nur ganz kurz einen Kommentar gemacht. Ich fand es halt nicht gut, dass man die CDU ausgeladen hat, weil Ausladungen bringen Einladungen. Also Ausladungen, wenn man sich mit einer Partei nicht beschäftigt, ist das nicht gut, wie wir alle wissen seit AfD, wissen wir, ist nicht gut. Und ist auch nicht demokratisch. Und Toleranz einzufordern, indem man intolerant auslädt, ist auch nicht gut. Und dann hatte ich eine Debatte da mit jemandem bei Instagram. Und natürlich endete die damit, dass ich ein alter, weißer, schwuler Mann bin und verbittert bin und was weiß ich, weil ich meine Argumente vorgebracht habe. Denn das Hauptargument, was ich hatte, und das war für mich selber eine Erkenntnis, war, wenn ihr mit euren Wagen da rumfahren würdet, die CDU durfte ja nicht mitfahren, weil sie sich nie für Queer eingesetzt haben und weil sie sich nicht den Schwulen andienen und eben konservative Haltungen vertreten und da nicht fortschrittlich genug sind. So, und da habe ich gesagt, wenn die deshalb nicht mitfahren dürften, dann würde ich doch von dem LKW mal, wenn ich da drauf bin, würde ich mal eine Umfrage starten, wer ist denn eigentlich von den Leuten, die da mitlaufen und Fähnchen schwingen am Straßenrand, wer ist denn eigentlich für Gendersprache und wer ist für Pubertätsblocker und wer ist dafür, dass 14-jährige Mädchen ohne Erlaubnis ihrer Eltern entscheiden können, ob sie das Geschlecht ändern dürfen? Und ich, falls jetzt jemand hier hört, also ich muss mich da immer ein bisschen zurücknehmen, ich bin weder für das eine noch für das andere, aber es gibt genug Leute, die dagegen sind. So, also es hat mit mir jetzt nichts zu tun. Wenn all diese Leute, die dagegen sind, da nicht mitlaufen dürften, dann würden diese LKWs alleine durch Hamburg fahren. Also das heißt, es ist diesen Leuten vom CSD eigentlich völlig egal, wer da Fähnchen schwingt. Hauptsache, es werden ganz furchtbar viele Fähnchen geschwungen.
Und wie viele von denen am Straßenrand wählen die AfD?
Das kommt auch noch dazu.
Wie kann man denn einen Zug veranstalten, wo nicht ganz sicher ist, dass die AfD das nicht unterstützt? Und noch schlimmer, ich habe einen wunderbaren Kommentar gehört von jemand, der übrigens auch homosexuell ist, bekennt homosexuell und ganz unkompliziert und der diese ganze Bewegung hasst wie die Pest. Und der hat gesagt, Diversität findet bei diesen Leuten nur statt für Sexualität, für alles Mögliche. Blöderweise nicht für das Wichtigste, nämlich für die Gedanken. Eigentlich sind die Gedanken ja frei. Und wir haben auch noch in der Demokratie die Möglichkeit, unsere Gedanken frei zu äußern. Und genau das akzeptieren genau die, die am meisten für Diversität schreien, nicht. Und das ist der Haken an der ganzen Geschichte. Und was diesen CSD und diesen Umzug betrifft, alles schön, Schlager, das ist ja wie Schlagerparade sozusagen. Aber wenn da ein Wagen der Bild-Zeitung mitfährt, die wirklich in ihrer Geschichte jetzt, sage ich jetzt mal, nicht ganz vorne in der ersten Reihe für Homosexualität, Diversität und sonst was alles stehen. Diversität und sonst was alles stehen. Siehst du, dieses Wort will gar nicht mehr von mir ausgesprochen werden. So. Wenn die mitfahren und machen da einen Claim drauf und auf dem Wagen sind Michaela Schäfer, und ich habe nichts gegen sie, Yvonne Wölke, ja, ohne Peter Klein, Yvonne Wölke ohne Peter Klein, war auch da, und noch eine dritte Maus, die sich Regenbogen-Netzware angezogen haben, also ist mal so Strapswäsche, Netzstrapswäsche in Regenbogenfarben. Da würde ich als alter weißer Mann schon sagen, kriege ich keinen hoch, sieht scheiße aus. Aber egal, auf jeden Fall, wenn die da mitfahren, die damit ja gar nichts zu tun haben, und Michaela Schäfer dann sagt, ach, sie ist zwar nicht lesbisch, aber sie könnte sich schon auch mal vorstellen, sie findet Frauen auch ganz toll, dann ist das, glaube ich, das größte Zeichen gegen die Bewegung, was es überhaupt gibt.
Ja, also es ist alles völlig verstörend. Ich habe ja dann noch dieses Beispiel gebracht, weil die machen ja so einen Award, den Pride Award. Ja. Und auf dieses Posting habe ich tatsächlich etwas gehört für mich, was mich tatsächlich auch nicht verletzt hat, aber wo ich gedacht habe, so, jetzt reicht's. Ich habe dann geschrieben, pass mal auf, also wenn du, ich bin ja gar nicht unbedingt dagegen, ich versuche ja nur, den Diskurs hier offen zu halten. Aber wenn du überlegst, den Pride Award 2021 hat Georgine Kellermann gekriegt. Georgine Kellermann kennen wir ja nun alle, Deutschlands Vorzeige, Transsexueller Nummer 1, mit totalitären Ansichten zum Teil. Und der hat gepostet bei Twitter, man könnte ja jetzt die Demokratie auch mal ein bisschen aushebeln und undemokratisch die Demokratie verteidigen. Das heißt, also man könnte ja mal auf demokratische Gedanken und Dinge verzichten, um die Demokratie zu verteidigen. Also mal eben kurz mit totalitären Mitteln Leute zwingen, ihre Ansichten anzunehmen. Das hat die Pride Award Gewinnerin 2021 hat das gesagt. Und ich habe dann geschrieben, das macht mir schon Angst, das hat faschistoide Züge, wie ihr ja darüber nachdenkt. Und ich bin jetzt gespannt, weil den Pride Award 2023, ja dieses Jahr, bekommt Riccardo Simonetti. Nachdem er sich ja jetzt schon hervorgetan hat mit diversem Smoothie bei Rewe oder Edeka, bin ich ja jetzt gespannt, was wir von dem jetzt erwarten können. Darauf wurde mir gesagt, ich sei Teil des Problems. Also ich, der in den 90er, 80er, 90er Jahren auf dem LKW sich hat durch die Gegend karren lassen und sich damals wirklich noch hat beleidigen lassen von Leuten, wenn man vom Zug stieg. Ich, der den Korridor für Meinungsfreiheit und Humor und alles frei hält, nur ein paar Fragen hat. Ich bin jetzt Teil des Problems. Das ist faschistoid. Tut mir leid. Das ist
absolut. Das ist 100% faschistoid. Und das ist ja so, das muss man auch sagen, da gibt's ja dieses schöne Farbenbild. Wenn du grün und rot und leider auch gelb zusammenmischt, kommt auf jeden Fall braun raus. Kann jeder probieren zu Hause mit den Farben. Im Tuschkasten kommt immer braun raus. Und so verhalten sich auch. In meinen Augen sind das immer, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, sind da ganz, ganz viel die, wie soll man sagen, die Werkzeuge, die Promotion-Werkzeuge, die Propaganda-Werkzeuge, die Ausgrenzungs- und Niedermachwerkzeuge der damals faschistoiden Regierung da. So ist es.
Und es ist tatsächlich weiter fortgeschritten, als man glaubt. Denn ich bin heute Morgen ja bei meinem Doc gewesen, wegen meiner Darm- und Magenverstimmung und meiner riesigen Narbe, die mir Sorgen bereitet hat auf meiner auf meinem Bauch, dieses riesige Loch. Aber das ist alles in Ordnung. Aber ich habe dann da mal in so eine Schwulenzeitung geguckt. Da liegen diese Schwulenzeitungen aus, die mich übrigens früher auch interviewt haben und die einfach über die schwule Szene in Hamburg berichtet haben. Der erste Artikel war tatsächlich wirklich wieder das Selbstbestimmungsgesetz und so, dass die dafür sind, das verstehe ich ja. Aber dann haben sie berichtet von TERFs, die dagegen sind. Also TERFs sind ja, ist ein Begriff für angeblich rassistische Frauen. Warte mal, das muss ich eben googeln, Sekunde. Das Akronym TERF steht für Englisch Trans-Exclusionary Radical Feminism. Also trans-ausschließende Radikalfeministinnen sind das.
Also Frauen.
Die Frauen, genau. Die übrigens wurden von Jan Böhmermann als Haufen Scheiße bezichtigt. Also so. Also das mal zum Abschluss dieses Themas. Es ist also schon so weit fortgeschritten, dass eine Schwulenzeitung, die sich um schwule Kultur bemühen möchte in diesem Land, übrigens jede zweite Seite natürlich mit Pharmawerbung, weil alle Menschen ja ganz furchtbar immer noch unter HIV zu leiden haben, auf jeder zweiten Seite ist Tablettenwerbung. Also die Pharma-Lobby unterstützt diese ganze Community bis zum geht nicht mehr. Und in dieser Zeitung wird tatsächlich der Begriff TERFs benutzt. Das erinnert mich schon wieder an, ich weiß nicht, auch so ein rechtes Kampfblatt, was wir früher hatten im Nazi, wo solche Begriffe auch verwendet wurden.
Also da muss man sagen, da ist es so, dass der Herr Böhmermann, ne, weil du ihn gerade erwähnt hast, da, ich denke immer, merkt eigentlich jemand, in welche Richtung sich dieser Mensch entwickelt? Auf anderen Menschen rumhacken, andere Menschen fertig machen, völlig zu ungerecht dazu führen, dass sie ihre Jobs verlieren, wo am Ende rauskommt, dass man sie nur wegen Herrn Böhmermann, weil der Dreck erzählt hat, aus ihren Jobs geschmissen hat und dann kommt das alles raus und dann werden sie auf irgendwelche anderen Jobs abgeschoben und so. Der Mann kann immer weitermachen. Und da hat neulich jemand, und das hat mich ein bisschen beruhigt, hat ein Bild von Herrn Böhmermann und ein Bild von Herrn Goebbels nebeneinander gepackt und hat drunter geschrieben, selbe Haltung, Fragezeichen. Und dann waren da über 18.000 Likes und 2.000 Kommentare, die im Prinzip alle das Gleiche gesagt haben. Nämlich ja. Ein dünner Mann, der hysterisch in der Gegend rumschreit und andere Menschen fällt. Das kennen wir schon. Und dass da keine Einhalt gebietet, finde ich erstaunlich. Ich selbst kann das gar nicht beurteilen, weil ich gucke den Mann nicht. Ich finde ihn weder lustig. Der saß mal, der war mal bei Endemol, als ich noch bei Endemol war, und hat sich da vorgestellt, da stand dieses kleine Männchen völlig unvorbereitet, völlig planlos, hilflos. Und ehrlich gesagt lächerlich. Und dafür hat er sich eigentlich erstaunlich entwickelt, muss man sagen. Dafür, dass er gar keine Voraussetzung hatte dafür. Aber er wird ja auch getragen von einer Welle. Und bei der Gelegenheit würde ich dann empfehlen, ich habe einen sehr tollen Podcast gehört. Und zwar Dieter Nuhr war bei Schuler Fragen. Das ist wirklich gut zu hören. Auch gerade, wenn man aus dem Bereich Unterhaltung kommt. Was jemand, der gesunden Geistes ist und der sich zumindest mit der Sache, der sich zumindest traut, auch Sachen zu sagen, wie der das alles sieht. Und das ist schon, ich finde schon, dass wir in so einer ganz schwierigen Entwicklung sind. Und das wird ja, das geht ja über alle Bereiche. Also zum Beispiel war doch jetzt Frauenfußball-WM.
Ja, das
da
auch.
Haben alle Medien, wie irre, probiert uns allen zu sagen, wie unfassbar spannend das ist, dass man unbedingt gucken muss, dass ganz Deutschland guckt, dass wir fiebern alle mit. Ja. Und ich habe immer gedacht, ich frage mal im Bekanntenkreis rum, wer das denn guckt. Ich habe es jetzt nicht geguckt. Ich habe gar nichts gegen Frauenfußball. Also ich möchte es mir nur selber aussuchen. Ich muss mir von keiner Bildzeitung und von keiner anderen Medium sagen lassen, wie unglaublich toll das ist. Wenn es richtig toll ist, gucke ich es mir auch an. Aber die waren dann schon ausgeschieden, als ich es gucken wollte, ehrlich gesagt. Und ich kenne, und das ist total irre, ich weiß nicht, wen die fragen, aber ich kenne keinen einzigen, der das begeistert geguckt hat. Ich kenne keinen.
Ich auch.
Ich hab dann bei Facebook gefragt, kennt ihr jemand? Ich habe keinen gefunden. Das ist auch wieder, da müssen wir jetzt plötzlich für irgendwas sein. Und ganz ehrlich, ich weiß, warum die ausgeschieden sind, aus dem gleichen Grund, warum die Männer ausgeschieden sind. Und aus dem gleichen Grund, warum wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder scheitern werden, weil die Politik sich in den Sport einmischt, weil der Sport zum Botschaftsträger verkommt. Und das ist auch das, 1936 war das auch schon scheiße, dass Sport mit Politik verbunden wird. Und das ist heute wieder so. Sie suchen, da darf der junge Fußballer darf nicht mehr 100% Kicken im Kopf haben, sondern er muss 50% Kicken und 50% Politik im Kopf haben. Da ist bei dem gar kein Platz. Und die richtige Flanke zur rechten Zeit zu schießen, verbraucht 100% Gehirnenergie, Punkt. Und wenn er dann an irgendwelche Rockflex oder so denken muss oder an irgendwelche Gesten, die er machen muss oder was er darf und was er nicht darf, dann kann er die Flanke nicht schießen, sorry to say.
Apropos Geste, ich habe ein tolles Bild gesehen. Mal gucken, ob ich das wiederfinde. Dann würde ich das hier einverlinken. Ich habe ein tolles Bild gesehen. Eine Mannschaft aus Afrika stand bei der Frauenweltmeisterschaft war das, ne? Bei der Weltmeisterschaft der Frauen im Fußball wurde so ein, was wird denn da geschossen, wenn die sich alle, wenn die so eine Mauer aufbauen müssen? Ich kenne mich ja damit.
Freistoß, ein Freistoß.
Da war ein Freistoß und da waren drei Frauen, die haben ihre Hände in den Schritt gehalten und haben versucht, was zu verbergen.
Nein.
Da stand drunter, Frauenfußball, Und man konnte auch nicht sehen, ob das Männer oder Frauen sind. Und ich glaube, es waren Männer, wenn die instinktiv ihre
Ja.
Hände vor die Eier halten, bei so einem, was war das, Freistoß?
Ja, Freistoß,
Da
ja.
ihre Hände vor die Eier halten, sind das Männer gewesen. Und ich finde, da darf man jetzt nicht drüber diskutieren, die Afrikaner sind da einfach schon weiter. Die
Sag
führen
mal, wenn
werden
der
als Schieds
Schiedsrichter,
als Frau.
ja, und wenn der Schiedsrichter ganz laut ruft, Freistoß, und dann drehen sich drei Männer um und ziehen die Hose runter, sind das dann Homosexuelle?
Ja! Also, das ist schon irre.
Ja, es ist wirklich irre. Aber ich habe nicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir müssen das mal vielleicht mit unseren Zuhörern teilen. Ich möchte mal ein bisschen Mathematik machen.
Das ist nicht mein Lieblingsfach. Ich war in Mathe sehr,
Ja,
sehr, sehr schlecht.
aber das ist ganz tolle Mathematik und die ist ganz einfach. Pass auf. Ich sage dir, 80% der Deutschen sind extrem unzufrieden mit der Politik.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
So. Sagen wir mal so, wir sind 80, wir sind ja nicht 80 Millionen, aber die anderen können nicht lesen und schreiben, also mir egal, 80 Millionen nehmen wir mal. Diese 80% von 80 Millionen, ne, 10% sind 8 Millionen, so bleiben am Ende irgendwie, sagen wir mal so, wenn wir rund sind und dann nehmen wir noch, ziehen wir noch die ganzen Kinder, die ganzen Kleinen ab, die noch kein Geld haben und so. Also sagen wir mal so, wenn jeder, der Politik versteht und mit der Politik heute unzufrieden ist, uns beiden, sage ich mal, einen Fünfer geben würde, dann wären wir beide auf Schlag, hätten wir genug Geld, um eine Partei zu gründen. Und jetzt kommt das der erste Teil der Rechnung, der Gleichung. Also, ich denke, wer unzufrieden ist, und also klar, die Wahlen, das ist noch so lange hin, man muss sich da ja auch selber sozusagen sein Paradies selber aufbauen. Das heißt, wenn jeder, der unzufrieden ist in Deutschland mit der Politik und der das auch versteht, das Geschäft und so, ne, wenn die uns alle 5 € schicken, die können uns auch 1 € schicken, aber ich sage jetzt mal 5 €, um es schon schwieriger zu machen, dann haben wir so viel Geld, dass wir auf jeden Fall die nächsten Wahlen gewinnen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die beiden Vögel, warum sollen die die Wahlen gewinnen? Jetzt stell mal vor, wenn du draußen rumfragst, also ich habe neulich mal eine Zusammenfassung gesehen von den Äußerungen, die zum Beispiel der Kollege Habeck in Sachen Wirtschaft gemacht hat. Ich schwöre dir, wenn du die Qualifikation von ihm nimmst und suchst jemand, der einfach nur besser ist, ich glaube, da draußen laufen 20 Millionen potenzielle Wirtschaftsminister rum. Wenn du anguckst, was die Innenministerin macht, das ist schon ein etwas komplexerer Begriff, weil nur weil du eine Würstchenbude hast, bist du zwar besser als der Wirtschaftsminister, aber vielleicht bist du dann noch nicht so weit, dass du auch Innenpolitik kannst. Und alles, was das mit Sicherheit, innerer Sicherheit und so zu tun hat. Aber ich bin mir ganz sicher, 5 Millionen haben auf jeden Fall eine bessere Idee davon. Und deswegen glaube ich, sollten wir uns damit beschäftigen, diesen ganzen unzufriedenen Menschen und den Menschen mit Qualifikationen eine Heimat zu geben. Und eine Partei, irgendeiner Form eine Partei zu gründen und auch entsprechende Veranstaltungen durchzuziehen, wo man Menschen rekrutiert. Denn ich bin, wie gesagt, ganz sicher, wir müssen ja nur, guck mal, nimm doch zum Beispiel von Frau Baerbock ihre Vorträge. So, jetzt nimmst du so einen von ihren Stummelsätzen da zusammen und jetzt fragst du jemanden aus dem Publikum, bitteschön, wer kann den Satz denn besser und flüssiger vortragen? Da wirst du ratzfatz, 80% können das. Und deswegen glaube ich, das größte Potenzial, was wir in Deutschland haben und da die ganzen Parteien, das ist alles dieser Krieg und AfD und Nazis und das ganze Gefasel und so. Ich glaube, wir müssen dem Volk die Macht geben.
Ja, also das ist ja ein sehr guter Gedanke, mit dem wir mal spielen könnten. Vielleicht schreiben die Leute uns das ja in die Kommentare, ob wir
Ja.
das tun sollten oder nicht. Das könntet ihr ja mal machen, liebe Zuhörer.
Ja, und wir würden gerne wissen, ob was ihr besser könnt. Also, man, es sind ja vielleicht da gleich Talente dabei. Wie gesagt, ich glaube, dass jeder Mensch, der eigenverantwortlich erfolgreich eine Würstchenbude führt, dass der viele Dinge besser weiß als Herr Habeck. Ich
Ja.
glaube, der kann kein Kinderbuch schreiben, das stimmt. Aber ich glaube, dass er zum Beispiel weiß, was Konkurs heißt. Ich glaube, dass er auch, also wenn man zum Beispiel diese komplizierten Zahlen, ne, die braucht er ja gar nicht selber zu kennen, weil die werden ja geliefert. Er muss sie nur von oben sehen können und muss wissen, was ist Plus, was ist Minus. Was sind die Opportunitäten, was sind die Nachteile? Risiken, Chancen. Das kann der Würstchenbudenbesitzer, glaube ich, auch.
Ja, das glaube ich auch. Und wo du das sagst, wo es ums besser sein geht in den Jobs, die die da haben, fällt mir dieser Account ein, über den du, glaube ich, auch sprechen möchtest, von Annalena Baerbock. Ich habe gerade versucht zu googeln, dieses Wort. I think my pig is whistling. Ich glaube, mein Schwein pfeift. I think my pig is whistling. Ist das ein toller Account? Der Zuhörer super. Weiß gar nicht, worüber.
Und weißt du, was hast du gelesen heute in der Bild-Zeitung? Sie haben ja diesen Account gemacht, Außenministerin Annalena Baerbock hieß der. Und der hat einfach, und das Tolle ist, dass die meisten Menschen haben darauf kommentiert, als wäre es wirklich ihr Account, aber es war ein Comedy-Account. Das ist aber schon mal das Allergeilste. Also es ist ganz klar, dass man ihr das alles zutraut, was da drin steht. Aber das Coolste finde ich, dass sie selber jetzt dafür gesorgt hat, dass gegen diese Menschen vorgegangen wird, die diesen Account gemacht haben. Und die mussten jetzt den Titel ändern. Jetzt heißt er Parodie. Annalena Baerbock, Parodie oder Außenministerin Parodie Annalena Baerbock. Das muss da jetzt drinstehen, damit man es nicht verwechselt, weil Annalena Baerbock Angst hatte, dass die internationalen Politiker wirklich glauben, dass das von ihr ist.
Das ist so lustig.
Natürlich glauben sie es, weil es alles total realistisch ist, was da drin steht.
Also so schöne englische Begriffe drin. I think you don't have all the cups in your cupboard. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. I think my pig is whistling. Oder ich weiß nicht was. Also es ist schon sehr, sehr lustig.
Sehr lustig.
Und da kann man aber auch sehen, wie spaßbefreit die sind und wie unsicher die auch sind, dass sie sich von so einem Account wirklich aus der Ruhe bringen lassen.
Ja, wobei, jetzt überleg mal, 99 Luftballons, ne? Überleg mal, die Freunde schreiben da rein, I declare Russia jetzt mal war. Das liest der einfältige russische Kriegsminister und dann schmeißt er die Atombomben aus Versehen. Das ist 99 Luftballons.
Schon lustig.
So, dann habe ich noch was Schönes zu erzählen über unsere Rückfahrt. Wir waren ja im Urlaub und sind zurück und das jetzt, ich schwöre, ich erzähle 100% die Wahrheit. Nichts dazu gedichtet, nichts gefärbt. Es ist einfach nur neutral berichtet, was passiert ist. Und meine Frau ist mein Zeuge. Und wenn ich hier sage, meine Frau ist mein Zeuge und ich würde lügen, dann würde ich echt Ärger kriegen zu Hause. Also, wir waren in Frankreich. Wir sind immer in Südfrankreich. 1500 und irgendwas Kilometer von zu Hause entfernt. Und dann fahren wir morgens los. Und wenn es so ist, dass das Benzin, da wo wir sind, billiger ist als auf der Autobahn, dann tanke ich schon vorher, aber es war wirklich nicht billiger. Und es gibt so einen längeren Zubringer, wir müssen über so eine Fähre erst fahren und dann nach der Fähre gibt es so einen längeren Zubringer zur Autobahn und da ist immer auch noch eine Tankstelle und die ist meistens günstiger als auf der Seite, wo wir sind und so. Naja, also so oder so sind wir losgefahren mit einem relativ leeren Tank und der erste Tank, den wir füllen mussten, war also in Frankreich. Eine normale Tankstelle, große Tankstelle. Hingegangen, Karte rein, viele Leute, die auch da getankt haben, nette Atmosphäre, alles prima, konnte man auch Cola oder sowas alles kaufen, alles easy. Ganz normale Tankstelle. Dann sind wir weitergefahren bis Paris. Nach Paris haben wir nochmal getankt, ganz normale Tankstelle, große Tankstelle an der Autobahn, richtig große Tankstelle. Mit, wo du auch reingehen musstest in den Verkaufsraum, bumsvoll, unglaublich viele Menschen, auch im Urlaubsstress, von links nach rechts, von rechts nach links. Aber ganz freundliche, entspannte Atmosphäre. Das nächste Mal getankt haben wir in Belgien. In Belgien haben wir nur nachgetankt, in einer großen, ganz normalen Autobahntankstelle, weil wir nicht genau wussten, ob wir über Holland fahren müssen, über Roermond oder dann direkt nach Deutschland, wann dann die nächsten Tankstellen sind. Und da meine Frau sonst nervös wird, ich tank da lieber rechtzeitig voll. Also Belgien. In Belgien gehst du in die Tankstelle, es ist total entspannt, es gibt sogar Pommes. Nette Menschen, freundliche Frage der Verkäuferin. Was du noch dazu haben möchtest. Nein, danke, das war's. Benzin bezahlt und wieder raus. Nächste Tankstelle, Roermond in Holland. Total entspannte Stimmung. Wirklich nette Menschen, nette Holländer, die dann noch fragen, ne? Darf es noch ein bisschen mehr sein? Gibt's was zu essen auch? Ich wollte dann unbedingt eine Red Bull Cola haben, weil ich die so gerne mag, wenn ich Auto fahre. Und wir hatten auch inzwischen den 30. Podcast gehört. Insofern muss man auch mal wach bleiben, dann nach inzwischen 11 Stunden Fahrt. Und wieder ins Auto und weitergefahren. Kurz nach Essen habe ich gedacht, bevor ich jetzt nochmal in Bremen tanken muss und richtig müde bin, gehe ich schon mal in Essen tanken. Da war die Tankstelle auf der Autobahn, man fährt vor, große Tankstelle, wie bei allen anderen Tankstellen vorher. Und dann siehst du an der Tankstelle und es ist ein Hort des Grauens. Da sind Menschen, die hast du nicht gewusst, dass die in Deutschland überhaupt sind. Und die sind da auf dieser Autobahn. Und die haben Autos dabei. Diese Autos, du hast nicht gewusst oder kannst dir nicht erklären, wie die eine Zulassung bekommen haben. Und ich schwöre, genau so war's. Dann habe ich den zugegebenermaßen Fehler gemacht, dass ich auch noch auf Toilette musste, meine Frau auch. Dort steht eine dünne, picklige, gebeugte Frau, jüngeres Mädchen, Frau steht da rum. Neben ihr ein, wie soll ich sagen, südosteuropäischer Typ, der aussieht wie ein Schlechter, der sie animiert, mich nach Geld zu fragen.
5 Euro.
Ich gucke die an, ich sage, was?
5 Euro.
Also ich habe keine 5 Euro. Was willst du, 5 Euro habe ich nicht. Ich gehe rein, Pipi machen, komme wieder raus. Da steht die vor dem mit ihrem Typen, so dass ich nicht richtig raus kann. Und er stößt sie so an und sie, 5 Euro, bitte, 5 Euro. Ich sage, ich habe keine 5 Euro und ich gebe auch keine 5 Euro. Habt ihr einen Vogel oder was? Was ich dann hinterher erst geschnallt habe, ist, diese Toilette ist abseits von der Tankstelle. Du bist da relativ alleine. Dann kommst du hoch, dann stehen da die nächsten Vögel und wollen Kohle von dir. Das ist in der, also wir sind über 3 Länder gefahren, waren in 4 Tankstellen. Die asozialste Tankstelle ist in Deutschland. Und zwar, du wirst bedroht. Ich war dann drin in der Tankstelle, hab dem Typen gesagt, weißt du, was da draußen los ist? Er hat gesagt, was soll ich machen? Und das ist völlig normal.
Ja, das ist
völlig normal.
Ich kann das bestätigen.
Ganz ehrlich, ich bin nicht, also muss ich ja mal dazu sagen wieder, ne? Bin ja kein, bekennendermaßen bin ich eher ein Mitte-Links-Mensch von Haus aus schon, von dem, was ich im Entertainment arbeite und sonst irgendwas. Ich habe nichts mit Rechts und mit Ausgrenzung zu tun, aber in meinem, also es ist nicht mein Land, aber in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich zu Hause bin, seit 60 verschissenen Jahren, ja, an Tankstellen an der Autobahn bedroht und dummbatzig angelabert zu werden von Leuten, die sich einen Scheißdreck drum kümmern, ob es da irgendwie Kameras hängen, ob es irgendwie sicher ist, was sie da machen oder nicht, die einen eigentlich bedrohen. Ich meine, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre und nicht ich, mit meiner großen Fresse, wie ist es dann? Dann gibst du die Kohle raus. Die stehen da, die machen es ja nur deswegen, weil es funktioniert.
Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch bemerken. Wir sind ja immer jeden Tag zwischen Auftritt und Auftritt 4 Stunden unterwegs. Wenn es denn wieder losgeht, das wird ja ab Anfang September wieder sein. Und wir stellen das auf den Tankstellen auch fest. Es sind natürlich nicht alle gleich, aber es sind furchtbar viele so. Bei uns war der Tiefpunkt wirklich, wir waren auch auf so einer Tankstelle und haben gesagt, warum dürfen wir denn nicht draußen essen? Und dann sagen die Leute aber nicht, ja, draußen ist leider geschlossen, sondern draußen geht nicht, haben wir abgesperrt. Ja, aber warum denn nicht? Ist doch schönes Wetter, warum dürfen wir denn draußen nicht essen? Nee, da können wir nicht mehr gegen an die ganzen Rumänen, die da rumbetteln und so, da haben wir so einen Ärger gehabt und so. Wir machen draußen hier zu, da werden alle angebettelt und alle bedroht. So, das heißt, wir durften ja auf der Terrasse draußen und beim Reingehen war uns das gar nicht aufgefallen. Aber als wir dann rausgegangen sind, haben wir dann beobachtet, was sitzen denn da für Leute? Und da waren tatsächlich überall so Leute, so, ja, ich würde jetzt mal so sagen, so Mamuschkas, weißt du, so Mamas mit Tüchern und so, ja, weiß ich auch nicht, so Zigeunerleute ist auch wieder blöd, also, naja, so, ja. Dann, was?
Ja.
Ich weiß nicht, wie, man weiß ja schon nicht mehr, wie man das beschreiben soll.
Ja, da darfst du auch nicht mehr sagen.
Ich weiß so leicht nicht. Gebeugte, wie du sagst, so Pickel, ja. Und wenn jemand viel Pickel hat, können das ja auch Treuepunkte sein. Sagen Sie mal, haben Sie Akne? Nein, ich sammle Treuepunkte. Nee, umgekehrt. Sagen Sie mal, sammeln Sie Treuepunkte? Das musst du sagen an der Kasse. Wenn eine Kassiererin zu dir sagt, sammeln Sie Punkte, dann musst du sagen, nein, Sie blöde Sau, das ist Akne. So.
Weißt du was, ich mag gerne Stellung 72.
Ach.
Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist Stellung 69 mit 2 Finger im Po.
Das war mal schön, jetzt sind wir da im Witzemodus. Wie war das? Ich war neulich im Park und habe die Tauben gefüttert, bis das Ordnungsamt kam und gesagt hat, lassen Sie bitte die Behinderten in Ruhe.
Ja.
Ach, ja. Da waren da leise, klein, nicht leise, sondern kleine Personen, leicht nach vorne gebeugt, so wie du die Toilettenfrau beschreibst. Und ja, die haben wohl da die Leute immer angebettelt und so. Und das Restaurant, statt sich dagegen zu wehren, das ist ja immer so in Deutschland, wird ja nicht das Phänomen bekämpft, sondern es wird an dem, wie sagt man, der Grund des Problems bekämpft, sondern es wird einfach noch oben drauf.
Also die geben auf.
Es sind die Leute angebettelt und deshalb darfst du da draußen nicht mehr essen. Ja. Nee, draußen ist zu. Da werden sie immer angebettelt, da ist zu jetzt. Statt die Bettler zu verscheuchen.
Die geben auf. Also das Ding ist das, die Menschen tatsächlich geben auf. Das ist übrigens auch der Grund, warum, glaube ich, so viele Menschen sagen, dass sie das so toll finden, was wir hier quatschen, weil wir nur ganz normal irgendwie reden über die Sachen, die uns, wir haben ja nicht mal ein Ziel, also wir haben ja keine finanziellen Interessen, wir haben keine, also wobei, das hat sich jetzt ja heute geändert.
Genau, das hat sie vor gerade sagen, zwei Herzen, ein Gedanke. Wir wollen ja was.
Aber eigentlich quatschen wir ja nur so und unterhalten uns und das ist den Leuten, glaube ich, Das ist das alles, was sie gerne auch reden würden, wie früher, wenn sich zwei Menschen unterhalten in der Kneipe und sagen, Alter, du glaubst nicht, was da los ist. Also, und das ist wirklich, und das Ding ist das, du darfst es nicht sagen, du wirst es nirgendwo los, und es ist aber wirklich so, es ist so. Es hat sich einfach, ich meine, genau das Gleiche mit dem Klima, das hat jetzt damit der Sache nichts zu tun, aber wenn, stell mal vor, Lauterbach, der Unglücksvogel, der fährt also auf der Suche nach klimatoten und verbrühten Menschen nach Italien. So, dann steigt er aus dem Flieger und setzt irgendein Twitter-Ding ab, wie unglaublich heiß es ist. Kommt dann auf die blöde Idee, am nächsten Tag noch zu erzählen, dass es in den Kirchen kühler ist. So, und ab da wird das Wetter schlecht. Und die Temperaturen gehen ganz entspannt runter. Und ja, in Griechenland sind 40 Grad, das ist völlig normal in Griechenland. Auch 42 Grad sind da normal. Aber ansonsten ist eigentlich dieses Jahr alles wie immer, und dieses heißeste Jahr seit 100.000 Jahren findet nicht mehr statt. Eigentlich, glaube ich, ist es so, dass wenn der Lauterbach etwas Wissenschaftliches von sich gibt, dann graust es die Natur so sehr, dass dieser Vogel irgendwelchen Quatsch erzählt, dass sie sich einfach gegen ihn wendet. Das war ja schon bei der Impfung so. Und das ist jetzt beim Klima genauso. Und
das lieber ist aber Gott, wirklich eine steile These.
Ja, und lieber Gott, ne, lass es nicht so sein, dass er eines Tages irgendwas sagt über Atomkraft, weil dann fliegt die ganze Scheiße Atomkraft uns um die Ohren. Weil die auch, die kann das nicht hören. Die hört sich das an und sagt, jetzt krieg ich einen Knall. Der Lauterbach hat es gesagt, jetzt explodiere ich. Ich habe wirklich
die Natur kriegt Plack. Da kriegst du Plack, sagt die Natur.
Ja, kriegst Plack. Und dann, nee. Jetzt, dann hier, du siehst ja, das Wetter, ich meine, ich kenne Menschen, die waren in der Zeit, wo ich in Frankreich war, waren die in Hamburg, es hat hier durchgeregnet.
Ja, ich meine, du hast ja auch gesehen, es war jetzt ja letzte Woche, aber was da an Wacken los gewesen ist, also wie die da eingesunken sind und was da für ein Matsch war. Aber geht's dir nicht auch so? Mir geht es ja immer so, das ist mir auch gestern aufgefallen. Ich bin hier oben mit dem Hund spazieren gegangen, die Straße rauf, und wir haben hier oben so einen Wendehammer. Da wächst das Gras und die Büsche und kleine Bäume wachsen zwischen den Platten, zwischen den Gehwegplatten, ja, wachsen die hoch. Und das ist hier in Hummelsbüttel an vielen Stellen so, dass da entstehen ja Schäden. Diese Platten gehen auseinander, das wird uneben, du fliegst dann auf die Fresse, weil du stolperst irgendwann. Und du denkst dir, warum sind wir hier vergessen worden? Ist so ein bisschen so Walking Dead, es ist keiner da, alles wächst irgendwie zu. Ach. Und dann gibt es aber immer, ich habe so einen Gutmensch-Teufel in mir, glaube ich. Das ist so ein böser Geist, der versucht mir dann immer krude Gedanken einzustreuen. Und ich habe mich dann dabei erwischt, dass ich dann gedacht habe, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen zurück zur Natur. Also das ist vielleicht nicht Unvermögen der Stadt, dass sie das nicht da rausgerissen kriegen und das mal richtig ordentlich wieder machen, sondern es ist vielleicht mehr Grün in der Stadt.
Ja, da habe ich jetzt für dich eine ganz schlechte, oder es tut mir jetzt so leid, wenn wir jetzt auch langsam zum Ende des Podcasts kommen, dass ich so mit so einer ganz negativen Nummer komme, ne? Aber ich treffe hier mal eine tollkühne Prophezeiung, die wir mit unserer Partei dann verhindern müssen. Du kennst die Geschichte der Osterinseln, ne? Die Osterinseln waren früher ein reich bewaldetes Gebiet mit ganz viel Natur und glücklichen Menschen. Und dann ist irgendein Vollpfosten auf die Idee gekommen, diese riesen Köpfe aufzubauen. Und um diese Köpfe aufzubauen, brauchst du definitiv Holz, weil du musst die aufrichten und das so. Dazu musst du ganz viele Bäume schlachten, und um das so alles aufzubauen und so. Also haben die Bäume abgerissen und haben diese Figuren aufgebaut. Irgendwann wird irgendjemand mal gesagt haben, Freunde, wenn wir mehr von diesen Kackfiguren hier aufbauen, haben wir bald keinen Wald mehr. Und dann wird jemand anders gesagt haben, oh, was haben wir immer so gemacht? Wir haben immer den Wald geschlachtet und die Figuren aufgebaut. Lass uns das doch weitermachen. Dann war irgendwann kein Baum mehr da. Also erst wenn der letzte Baum gerodet wird, ihr merken, dass man diese blöden Totenköpfe nicht fressen kann. Dann war Schicht im Schacht. Und dann gab es zwar diese Totenköpfe, die heute noch Leute angucken, aber auf der Insel gibt es gar nichts mehr. Da ist auch kein Leben mehr möglich gewesen. Und ich prophezeie jetzt mal eins. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Windräder nichts weiter als die Osterinselköpfe der Neuzeit sind. Da wird Wald gerodet wie bescheuert. Die werden da hingebaut. Keine Sau kümmert sich darum, dass man weder die Flügel noch sonst irgendwas, Sondermüll bis zum geht nichts mehr. Das ist das größte Umweltverbrechen, was es überhaupt gibt. Und ich sage nichts gegen Solar, weil das nämlich eine ganz andere Technik ist und auch die ist komplex und so. Aber die Windräder, also die Solarenergie funktioniert, und die funktioniert auch über lange Jahre. Die Windräder sind anfällig, die brennen, das ist Sondermüll. Und die sind zu 80% bei der Herstellung von Windrädern bist du abhängig von den Chinesen, weil du das Material, aus dem die gebaut werden, nur bei den Chinesen gibt. Diese Dinger sind genau das gleiche wie die Osterinseln. Und wenn du den Habeck und diese Konsorten weiter entscheiden lässt und die bauen jetzt ja noch mehr, dann werden sie noch mehr Wald roden, es werden noch mehr von diesen Totenköpfen in der Gegend rumstehen und sie werden noch mehr, wenn der Wind nicht weht, passiert überhaupt nichts. Und damals auch, die Totenköpfe wurden aufgebaut, damit keine bösen Geister kommen. Ich sag dir eins, die bösen Geister haben sich in Grauen von dieser Insel abgewendet, weil da gab es nichts zu erschrecken. Da war ja keiner mehr. Und das machen sie hier genauso. Und ich glaube tatsächlich, dass die Windräder sind die Osterinselköpfe der Neuzeit.
Oh, das ist ein sehr schöner, fast oder? Philosophischer Gedanke. Das ist
ja
ein philosophischer Gedanke, so zum Schluss dieses Podcasts. Aber es wird dann doch, um noch vielleicht noch ein kleines Anekdötchen dran zu hängen, es wird dann doch nicht aufgearbeitet werden, sondern man macht Witze drüber. Über die Katastrophe. Ich habe heute ein Bild gepostet bei Twitter. Mein schlimmster Corona-Auftritt. Das war ein riesiger Saal, in dem waren, normalerweise gehen da, würde ich sagen, 500 Stühle rein. Da waren 50 Stühle aufgestellt, alle einzeln mit Abständen von 3 Metern oder was zwischen jedem Stuhl. Und ich weiß, dass ich damals total arschkriechend, mir einredend, man müsste so etwas machen, weil das ist man seinem Publikum schuldig, statt aufzubegehren, bin ich da auf die Bühne gekrochen, arschkriechend. Ich habe mich den ganzen Abend total schlecht gefühlt. Die Stimmung war total scheiße. Und dann bin ich rausgekommen und die ganze Stuttgarter Innenstadt, weil das war in Stuttgart, war voller Menschen, die gefeiert haben, dicht an dich. Und selbst da habe ich gedacht, ja, das muss wohl so. Also das war so irre, das muss wohl so. Bin dann wie so ein geschlagener, getretener Hund ins Hotelzimmer. Und das Bild dazu und ein paar Zeilen dazu habe ich heute getwittert. Und der Kollege Stadelmann hat geschrieben, bist du aufgetreten auf dem übergewichtigen Kongress in Darmstadt? Und wenn dir dann, weil die Stühle alles waren, dass man da steht. Und wenn dir dann ein Kollege sowas schreibt, musst du ja was Lustiges zurückschreiben. Und ich habe dann geschrieben, nein, es war eine LGBTIQ-Versammlung. Für jedes Geschlecht gab es einen Stuhl. Wir haben YMCA gespielt und dazu Reise nach Jerusalem gespielt. Und ein Non-Binärer hat gewonnen, weil der ist zwischen 2 Stühlen immer hin und her gelaufen.
Ja, aber und weißt du, was irre ist? Wenn ich eine, also jetzt im Moment gerade ist ja die Zeit der Wiederholung, ne? Dann siehst du zum Beispiel, das perfekte Dinner wird wiederholt, dann wird also Shows, so Comedy-Shows werden wiederholt, hier Thomas Hermanns Abschied bei ProSieben, alles wird wiederholt in der Sommerzeit. Und dann siehst du im Publikum Leute mit Masken sitzen. Weißt du, was ich mache? Ich schalte sofort weg. Ich
ja.
schalte sofort weg. Sobald ich Publikum mit Masken sehe, schalte ich sofort weg. Und wenn du dann siehst, wann die Sachen aber entstanden sind, da sind ja teilweise Sachen dabei, die Ende 2022 noch entstanden sind. Heute noch rennen Menschen, zumindest auf Facebook, äußern sie sich dazu draußen rum und sind ganz fest der Meinung, dass mit den Masken alles super ist. Das ist total irre. Das ist wirklich total irre. Und du weißt, du stellst da und denkst immer, so viel Gehirn könnt ihr doch nicht euch weggebrezelt haben mit den ganzen Impfungen und den ganzen Drogen und ich weiß nicht was alles, dass ihr das nicht schnallt, dass das einfach ein Irrtum war und dass wir alle einer ganz großen Fake aufgesessen sind. Es gibt inzwischen aus der ganzen Welt entsprechende Forschung und die kommen nicht von Aluhutträgern und nicht von irgendwelchen Nazis oder sonst irgendwas, sondern von einfach Universität in Kopenhagen zum Beispiel hat gerade rausgekriegt, dass es diese Impfung in 3 Qualitäten gab, nämlich einmal Placebo. Auch daher bewiesen, dass von der Placebo-Impfung, die wurden alle nicht mehr von dem Paul-Ehrlich-Institut kontrolliert, weil das Paul-Ehrlich-Institut natürlich wusste, dass das nur Placebos sind. Dann gab es eine mittelstarke Mischung, eine starke Mischung. Alle Toten in Dänemark, und das ist Universität in Kopenhagen, haben den Stoff genommen, der die höchste Dosierung drin hat. Ich meine, wenn du dir das überlegst, dass da alles passiert ist und dass keiner das aufarbeitet und dass Menschen immer noch sagen, ja, das war alles super so. Das ist wirklich irre. Das ist wirklich, wir leben in einer ganz irrsinnigen Zeit.
Ja, das Schlimme ist, oder was schade ist, wir erleben es mit. Und das finde ich auch wirklich interessant und spannend. Sehr, sehr, sehr anstrengend. Wir erleben es mit, aber leider wissen wir nicht, wie später darüber gesprochen wird.
Ja.
Ich glaube, das erleben wir halt nicht mehr.
Nee, aber das Gute ist dass was wir hier machen, ist ja praktisch für die Ewigkeit. Und da werden die Kinder eines Tages in der Schule sagen, Mensch, diese beiden Jungs, die sich da unterhalten haben, die waren wirklich, das waren die ganz wenigen. Das waren, ich will es jetzt nicht vergleichen mit Sophie Scholl und so, aber aber das waren, die waren aufrecht. Der Comedian ist aufrecht geblieben. Und der hat sogar vor Maskierten gespielt, obwohl 3 Tage vorher noch Maskieren in der Öffentlichkeit verboten war von der Polizei. Aber egal.
Unglaublich. Damit sind wir bei meinem Buchtipp. Ich habe einen Buchtipp.
Bravo, ich auch.
Einen Buchtipp. Endlich habe ich wieder einen Buchtipp. Ich habe ja im Urlaub Wolf Biermann gelesen, die ganze Biografie. Und das war sehr schön, weil ich mich mit Wolf Biermann seit 35 Jahren beschäftige, weil ich Lieder von Wolf Biermann singe und jetzt endlich begriffen habe, worum es eigentlich geht. Das war ein sehr schönes Buch von Wolf Biermann. Aber ich habe das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, kann ich dir sehr empfehlen. Moral über alles. Warum sich Werte und nationale Interessen selten vertragen. Von Michael Lüders. Ich habe jetzt hier mal so eine, will nicht den Klappentext vorlesen, bewusst nicht, weil der zu lang und auch zu kompliziert ist. Stattdessen lese ich mal, ich wusste gar nicht, dass bei Thalia manche Buchhändlerinnen, also manche Verkäuferinnen, die da als Buchhändler arbeiten, ihre Rezession abgeben können. Das macht es ja dann auch vielleicht ein bisschen glaubwürdiger,
dass
es eine Buchhändlerin war. Die schreibt, der Politikwissenschaftler Lüder erklärt, anhand von geopolitischen Zusammenhängen, wie Machtinteressen zusammengehen und Politik gemacht wird. In der Ukraine findet, wie schon so oft in der Geschichte, ein Stellvertreterkrieg statt. USA gegen Russland und vor allem China, dem großen Konkurrenten um die Weltherrschaft. Die Leidtragenden sind die Ukrainer, Europa und allen voran Deutschland als treuer Vasall Amerikas. Da es logisch nicht mehr zu rechtfertigen ist, die Interessen unseres Landes über Bord zu werfen, wird die große Moralkeule herausgeholt. Kampf gut gegen böse. Aber wir bestimmen selbstverständlich, wer die Bösen sind. Lesen Sie selbst das Buch, es wird Ihnen die Augen öffnen. Und das hat es mir auch. Es hat mir aber auch teilweise schlechte Laune gemacht, muss ich dazu sagen. Denn da kriegst du wirklich schlechte Laune. Also das ist mein Buchtipp.
Gut, ich habe auch einen schönen Buchtipp, aber bevor ich diesen Buchtipp mache, habe ich noch einen, tatsächlich, das wird jetzt ganz schwierig, das vernünftig zu erklären, aber ich habe einen Podcast-Tipp. Der Podcast heißt Weird Crimes, also wahnsinnige böse Verbrechen, Weird Crimes. Der ist mit Ines Agnoli und Vis-a-vis. Ich weiß, Ines Agnoli ist diese Dame, die dafür gesorgt hat, dass Luke Mockridge von der ganzen Kulturwelt und manch eine Künstlerin und Hilfsschauspielerin, die sich jetzt auch schon wieder aufpustet bei Rammstein, war da ganz vorne in der ersten Reihe und hat davon geredet, dass diese Frau vergewaltigt wurde und so. Es ist inzwischen, kann man ein Buch nachlesen von Alexander Stevens, vom Rechtsanwalt Alexander Stevens heißt er, Entschuldigung, Alexander Stevens, kann man das nachlesen. Luke Mockridge ist unschuldig. Es gibt nichts, was er falsch gemacht hat. Und Ines Agnoli hat seine Wohnung vernichtet, hat seine Karriere vernichtet und alles das, weil sie sich nämlich dieser MeToo-Geschichte angeschlossen hat. Und sie hat dafür gesorgt, dass die ganze Welt, ohne es zu wissen, vorverurteilt hat und Luke Mockridge eine sehr, sehr schwere Zeit hatte. Unabhängig davon. Und ich denke, man muss Kunst auch manchmal von Haltung und von Fehlern, die man macht und so, unabhängig machen. Gibt es diesen Podcast, den sie zusammen, also Ines Agnoli zusammen mit Vis-a-vis macht, die eigentlich, glaube ich, Lotti heißt. Das ist mit der beste Podcast, den ich je gehört habe. Das sind so unfucking fassbar abgefahrene Geschichten. Du machst dir keine Vorstellung. Wenn du auf der Autobahn fährst und hörst das an, wir haben nur das gehört, wir haben morgens um 6.30 Uhr bis abends nur diesen Podcast gehört. Da sind so unfucking fassbare Geschichten. Ich kann es jedem nur empfehlen, das ist wirklich gut gemacht. Mhm. So, man muss das trennen von den Personen, aber es ist wirklich gut gemacht. Fertig. Aber mein Buchtipp ist ein Buch von Thomas D. Seely. Thomas D. Seely. Seely schreibt sich wieder See und dann L-E-Y. Das Buch heißt Bienendemokratie. Wie Bienen kollektiv entscheiden und was wir davon lernen können. Meine Inspiration auch für diese politische Idee vorhin ist nämlich aus diesem Buch. Es ist das hinreißendste Wissenschaftsbuch des Jahres. Der bekannte Verhaltensforscher Thomas D. Seely untersucht seit Jahrzehnten in akribischer Kleinstarbeit das Leben der Bienen. In seinem spannend geschriebenen Buch zeigt er anschaulich, was wir aus deren Verhaltensweisen lernen können. Das ist ein so bezauberndes, großartiges Buch. Ich möchte es jedem ans Herz legen. Guck mal, wie toll das aussieht. Das kannst du jetzt nur sehen. Das ist ein ganz kleines Buch. Siehst du das?
Ja, ich kann es sehen.
Das ist auch reichlich bebildert. Also innen drin sind dann auch immer so Bilder und Tabellen. Es ist sehr wissenschaftlich, aber ganz angenehm zu lesen. Wirklich ganz angenehm zu lesen. Und es ist unglaublich spannend. Und das, was wir denken, wie Bienen sind, so sind Bienen gar nicht. Bienen sind ganz anders und das ist total toll zu lesen.
Sehr schön. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Das werde ich auch lesen.
Du wirst es lesen, weil das liegt hier ein Exemplar für dich auf dem Tisch.
Ah, oh, wie schön.
Wollte ich dir schon bei unserem letzten Treffen mitbringen, aber da musste ich ja danach so schnell los, weil wir in Urlaub gefahren sind und deswegen konnte ich es dir nicht geben. Ich habe auch noch ein zweites Buch, nämlich dieses Buch, was ich schon empfohlen hatte über der klügste Mann der Welt, das wollte ich dir auch noch geben, das habe ich durchgelesen.
Ah, toll. Ja,
Next time.
ich komme dann nicht hinterher, aber ich freue mich natürlich. Ja, mein Lieber, also ich möchte noch einmal erinnern, unsere Zuhörer, an unsere Frage. Was haltet ihr davon, wenn wir sowas mal machen? Wie soll man es denn nennen? Eine Partei gründen? Also eine Spaßpartei gründen.
Ja, nicht, also ja, nicht Spaß, sondern wir wollen gemeinsam wir wollen gemeinsam mit unzufriedenen Menschen, wollen wir einen Ort finden, wo wir uns sammeln können. Wie früher die Kirche zum Beispiel. Die Kirche war früher ein Wort, wo sich Menschen, die in Angst und in Verzweiflung waren, gesammelt haben. Und das Gleiche werden wir auch machen mit unserer Partei. Das ist die Partei des gesunden Menschenverstands oder so nennen wir die. Da gucken wir nochmal, wie wir das nennen können. Aber eigentlich geht es darum, Menschen, die gesunden Geistes sind, die einfach die Schnauze voll haben. Man kann es auch Schnauze-Vollpartei nennen, aber das ist so aggressiv, das will ich auch wieder nicht. Und nur Spaß finde ich auch doof. Eigentlich müssen wir auch das draus machen.
Also, was haltet ihr von der Idee, liebe Zuhörer? Wir freuen uns auf Antworten und hören uns beim nächsten Mal. Nicht ohne Veranstaltungshinweise natürlich. Wir machen ja noch ein bisschen Pause. Unser Podcast kommt ja dann nächste Woche wieder. Wir freuen uns, dass wir wieder am Start sind. Und ansonsten, Auftritte gibt es erst von mir am, ich glaube, 1. oder 2. September. Am 1. September bin ich in Barmstedt, glaube ich. Und am 2. September bin ich in Braunschweig. Und im Oktober, da bist du wieder am Start mit, ne? Oder nicht, Boris? Da sind
Aber
wir
ich
in der Karte.
verfehle.
Und ja, alles andere www.kway.de oder www.hausgewildert.de. Da findet ihr die regelmäßigen Shows, auch die ja, stattfinden. Okay, ja, dann.
So machen wir das.
Okay.
Guten Tag.
Ja, dir auch. Tschüss.